herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Je nach Zutaten kann die Garzeit auch etwas länger dauern. Serviert von Matthias Weber und Holger Dankelmann. Moin Holger.
Moin Matthias.
Ja. Du holst schon Luft.
Ich hol Luft. Als erstes wollte ich nur kurz noch mal auf unsere Hörerweltkarte eingehen. Da trudeln immer noch so nach und nach so einzelne Personen ein, die dann sich, sag ich mal so, registrieren lassen, ist ein bisschen der falsche Ausdruck, sondern dann einfach sagen, wo sie uns hören. Also der Ort. Den geben sie uns dann an. Und so nach und nach sehen wir dann auch, wo wer hockt, sondern im Prinzip, wo wir gehört werden. Das ist einfach eine tolle Sache, finde ich. Und wäre nett und wäre schön, wenn da noch ein paar mehr sich da noch mit einklinken würden. Und das wäre irgendwie so mal der Einstieg für den Tag.
Genau, ja. Also wir haben das ja in den anderen Folgen auch schon gesagt, dass wir eigentlich immer nur den Ort, also wenn jemand in Berlin uns hört, dann machen wir nur die Stecknadel in den Punkt Berlin. Also wir brauchen keine Straße, keine Hausnummer, das machen wir nicht, sondern einfach immer nur den Ort. Dann kommt er auf diese Feldkarte auf unsere Homepage und es ist ganz interessant, da mal zu gucken, wie so die Verteilung der Hörer ist, wo wer sitzt, und ich gucke da immer gerne mal drauf und denke immer, Donnerschlag, da ist ein Ort, da hast du noch nie was von gehört, da sitzt jemand, der hat uns gehört, und ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch mal ganz witzig zu gucken, wie so die Fotolinsen-Hörerschaft verteilt ist. Also gerne kurze E-Mail oder auf Twitter. Jedenfalls in den Shownotes der einzelnen Podcasts steht ja noch mal, wo ihr uns oder wie ihr uns erreichen könnt.
Genau. Und das wäre einfach ganz nett.
Ja. Da möchte ich dann auch gleich einen kleinen Haken machen zum Thema Erreichen. Wir haben schon besprochen, Holger und ich, dass wir auf der Homepage so eine kleine Kommentarfunktion mit einbauen wollen. Wie das aussieht oder wie das technisch umzusetzen ist, da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Aber wir haben uns gedacht, es ist vielleicht auch ganz, ganz schön, wenn man zu einzelnen Folgen oder einfach nur mal so da einen Kommentar abgeben möchte, dann können andere auch sehen, was kommentiert worden ist, können vielleicht auch auf den Kommentar eingehen, was, wenn es gewünscht ist, ist vielleicht so ein bisschen mehr Kommunikation, als wenn immer nur jemand eine E-Mail schreibt und das dann, ich sag mal so, zwischen uns dreien bleibt.
Genau.
Das wollte ich denn so in nächster Zukunft auf unserer Homepage mit ein. Ja,
kommt darauf an, ob der IT-Knecht das hinkriegt, ne?
Ja.
Okay.
Gut, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Wir hatten es ja schon heute so ein bisschen so spoilermäßig, glaube ich, bei Twitter schon mal so angedroht, dass ich dich fordern möchte in der Form, dass du was zu erzählen hast. Und denke mir, da ist etwas Neues im Hause Weber eingetrudelt, wenn ich das richtig so interpretieren darf. Jo. Jetzt würde ich sagen, sag mal an, was gibt's Neues?
Also, wer uns so ein bisschen verfolgt hat und vielleicht auch so ein bisschen mich verfolgt hat, der weiß, dass ich mit Canon, darf sich jeder aussuchen, wie man das ausspricht, fotografiere. Und ich hatte ja immer die 6D Mark II und habe immer gesagt, super Teil, ist genau richtig und ist auch, oder finde ich immer noch eine echt tolle Kamera. Und ich mag es ja auch etwas handfester und etwas größer in der Hand. Also nicht so diese Spiegelreflexkameras, die so klein und fipselig sind. Und wenn man das Gefühl hat, man hat ein nasses Stück Seife in der Hand und fotografiert. Und habe auch immer gesagt, spiegellose Kameras, ich weiß nicht, ob das so toll ist und ob das überhaupt was für mich ist. So, und dann hat Canon vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, die erste spiegellose Vollformatkamera rausgebracht. Die Canon EOS R. Und ich habe mir die mal ausgeliehen und habe gedacht, ach, oder ich habe mir die erstmal angeguckt. So hatte die in der Hand und habe gedacht, ach Mensch, so fipselig klein ist die gar nicht. Kannst ja mal gucken. Das war für mich immer so ein Kriterium. Ich brauche eine Kamera, die ich wirklich gut festhalten kann.
Ja, die Haptik ist nicht zu unterschätzen.
Das hattest du ja auch schon mal, ne? Dass du ja, genau. Dein Vorgängermodell, glaube ich, wo du gesagt hast, du kommst auch nicht mehr mit so klar und hast dich da ja auch anders entschieden. Ja, und dann habe ich geguckt, wo ich mir das gute Stück mal ausleihen kann und habe auch einen Fotohändler gefunden, der gesagt hat, hier, nimm mal mit einen Tag und dann habe ich die einfach mal ausprobiert und habe nur gedacht, boah, ist das dick geil. Es ist wirklich, wirklich klasse. Was mich auch vorher immer so abgestreckt hat, war dieser elektronische Sucher. Und er ist immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Komme ich vielleicht später nochmal drauf, aber jedenfalls habe ich mir das Ding ausgeliehen. Und ja, war schlussendlich so begeistert, dass ich gesagt habe, dann tauschen wir. Also die alte 6D gegen die neue R. Und ja, wir haben ein bisschen verhandelt und ein bisschen Kaffee getrunken und ein bisschen geschnackt, der Fotohändler und ich, und sind schlussendlich zum, für mich, wie ich finde, sehr, sehr guten Ergebnis gekommen. Und ja, das gute Stück liegt jetzt hier zu Hause rum und ich habe auch schon kräftig mit fotografiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das vorher gewusst.
die ist für, immer so.
Ja, ja. Also alle meine Vorurteile, die ich oder fast alle, die ich gegen Spiegellose hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, sind verflogen. Und das Ding ist echt, echt klasse.
Ja, jetzt gehen wir doch mal in Medias Res. Also, welche Vorurteile hattest du denn, finde ich, irgendwie?
Also einmal, was ich ja schon sagte, war die Größe. Es gibt ja, oder die allermeisten Spiegellosen sind ja klein. Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn, dass man sagt.
Nicht für Grobmotoriker.
Ja. Dass man wirklich sagt, ich kann die Kamera kompakter bauen und dementsprechend fällt das ganze Gehäuse ja auch kleiner aus. So, und ich muss ehrlich sagen, ich hab auch große Hände. Und das ist für mich auch immer so ein Punkt, warum ich nicht so gerne mit dem Smartphone fotografiere, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe ein nasses Stück Seife in der Hand. Also ich brauche wirklich eine Kamera, die ich gut anfassen kann. So, und das Gehäuse der EOS R ist etwas kleiner, das gebe ich zu. Aber der Griff auf der rechten Seite ist wirklich so gut und so tief, dass ich die fast mit der ganzen Hand umschließen kann. Es ist also wirklich, wenn ich die normal in der Hand habe, nicht den Finger am Auslöser, dass der kleine Finger, der wackelt unten ein bisschen rum. Mhm. Wenn ich aber fotografiere, habe ich ja den Zeigefinger auf dem Auslöser. Das heißt, das rutscht alles ein bisschen höher, dass ich dann den Mittelfinger, den Ringfinger und den Kleinfinger wirklich komplett am Griff habe und die Kamera auch gut festhalten kann. Also so viel kleiner ist die nicht. Die ist ein bisschen schmaler, aber ich sag mal so von der Breite her ist es nicht wesentlich viel, dass ich sage, die ist viel kleiner geworden. Und ja, ich war letztes Wochenende mit meiner Frau auf Helgoland, hatte da auch fast meine komplette Kameraausrüstung mit und habe da einen riesen Rucksack durch die Gegend geschleppt, weil ich da auch mein großes Objektiv mit hatte, das 150-600, und habe mit dem auch fotografiert. Und,
aber das sind da ja schon wie wiegt das Teil?
Ja,
viel. Anderthalb, zwei?
Ja, nee, ich glaube nicht zwei, aber so anderthalb sind das schon.
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber
ja, das ist aber
ein Klopper.
Ich tendiere jetzt auch so Richtung anderthalb. Also ja, wie ist es da jetzt zum Beispiel, würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, dadurch, dass die Kamera ja ein bisschen kompakter ist, vom Handling her ist das trotzdem okay.
Ja, ja. Also du hast auch bei der alten Spiegelreflex, klar, du hast da eine riesen Tüte vorne dran, die hat Gewicht. Das ging auch. Und mit der EOS R habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied gemerkt, wo ich denke, oh, du kannst es nicht so gut festhalten. Das war alles super. Also wir waren auf Helgoland, wie gesagt, oben auf dem Oberland. Es war tierisch windig. Helgoland Oberland ist, also da, wo man denn auf die lange Anna guckt, wo auch die ganzen Vögel brüten. Es war wirklich tierisch windig und ich konnte mit dem 150-600 wirklich Vögel im Flug fotografieren mit Serienbildauslösung. Das ging also wirklich echt prima, hätte ich nicht gedacht. Und was ich da noch zu sagen muss, die EOS R hat ein anderes Bajonett. Hatte dieses RF-Bajonett. Genau. So, und es wäre für mich ein Punkt gewesen, die nicht zu kaufen, wenn ich meine alten Objektive hätte nicht benutzen können. Nun sind die aber von Canon so pleatsch gewesen, dass sie gesagt haben, wir machen einfach einen Adapter. So, Adapter ist immer, wo du denkst, so eine Notlösung, weiß ich nicht.
Ja, so. Jetzt wird das Ding noch größer, als es sowieso schon ist.
Ja, es ist nicht weder Fisch noch Fleisch. Und wo du denkst, so, ja, okay. So, wer sich aber mal die RF-Objektive anguckt und den Preis sich anguckt, die sind schon richtig teuer. Und wäre es jetzt so gewesen, dass ich meine alten Objektive hätte nicht benutzen können, hätte ich auch gesagt, nee, das ist mir die Sache auch nicht wert.
So, ja, klar, kann ich verstehen.
Adapter draufgeschraubt, alle Objektive, egal ob von Canon, und ich habe noch Sigma und Tamron, die funktionieren wirklich genauso wie an der alten Kamera auch. Ohne Einschränkungen, ohne irgendwelche Qualitätsverluste, die sind genauso schnell im Fokussieren wie vorher. Das, man merkt es überhaupt. Man hat vorne so einen kleinen Ring dran, ja, geschenkt. So.
Ja, aber du hattest doch anfangs mir mal gesagt, so. Der wäre so, entweder war das von dir noch das Gefühl hier, Adapter muss ja nicht sein, oder so, die wäre nicht so ganz optimal, habe ich so in Erinnerung.
Ja, habe ich auch erst gedacht, aber als ich es wirklich ausprobiert habe, wie gut die EF-Objektive funktionieren und übrigens auch die EFS, das sind die für die Crop-Kameras, für die DSLR-Crop-Kameras von Canon, die kannst du auch benutzen. Also du kannst sämtliche Objektive für diese Kamera benutzen, wo ich jetzt wirklich Tests gemacht habe und es ausprobiert habe und keinen Unterschied gemerkt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich pfiffig gewesen, was sie gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob bei einem Objektivpreis von knapp 2000 Euro für ein, weiß ich nicht, 24-105, da jemand sagt, ach, ich kaufe mir dann doch nochmal ein neues Objektiv und eine neue Kamera.
Ach ja, was soll's, ne?
Na, das
sind aber schon für die Speicherkarte reicht's da nicht mehr, ne?
Genau. Und also von daher ist das echt klasse. Und es gibt verschiedene Adapterringe. Es gibt auch welche mit einem integrierten ND-Filter. Habe ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, wie die funktionieren. Ich habe nur einmal auf YouTube was gesehen, dass der gesagt hat, wäre echt klasse. Wäre auch eine tolle Idee. Den kann man auch noch wechseln, glaube ich, mit einem Polfilter. Was denn aber nicht geht, dass man ohne Filter fotografiert. Das soll wohl von der Qualität nicht so gut sein. Da muss man wieder einen sogenannten Klarfilter nehmen, den man da reinschiebt, damit man halt ohne Filter fotografieren kann.
Ah, also das heißt also von wegen einfach nur Filter rauslassen und ich kann jetzt fotografieren, nee, ist nicht.
Das geht wohl auch, aber ich sag mal, das Ergebnis soll wohl wirklich sichtbar schlechter sein. Weiß ich nicht. Habe ich halt nur so gelesen und gehört. Aber diese Notlösung, wie ich erst gedacht habe, Adapter, ist für mich jetzt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, nee, es ist keine Notlösung. Es ist wirklich für mich optimal, weil ich einfach sagen kann, alle alten Objektive, die hier rumfliegen, kann ich ohne Probleme weiter benutzen.
Das klingt ja auch irgendwie sehr durchdacht, dass der Canon da gesagt hat, ja okay, wir können ja jetzt nicht von allen Usern im Prinzip und Nutzern da erwarten, dass sie jetzt dann grundsätzlich erstmal die neuen Objektive nur kaufen. Das war denen auch irgendwo wahrscheinlich klar. Und deswegen haben die das natürlich auch gemacht.
Ja, klar.
Aber wenn sie es gut umgesetzt haben, ist natürlich toll.
Ja, also ich habe da echt kein Problem mit. Der ist, mein Daumen ist ein bisschen dicker. Daumendick ungefähr hast du da vorne nochmal vom Objektiv den Adapter dran.
Ja, du, wenn du das 600er dran hast, macht dir das auch nichts mehr aus.
Ja. Und auch so die, Nee, die anderen Objektive, die ich davon kennen habe, die sind ja nun auch nicht gerade fipselig klein. Ich will es ja auch nicht so klein haben. Also mich stört's wirklich nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe dann lieber was in der Hand und kann die Kamera besser festhalten und das Objektiv, als wenn ich da was Kleines habe. Und von daher alles super.
Ja, und wie kannst du jetzt eigentlich leben mit nur einer Speicherkarte?
Da hatte ich vorher auch. Ich hatte ja bei der 6D ist ja auch nur eine Speicherkarte drin.
Also du warst das schon, dieses Manko?
Ja.
Warst du schon irgendwie gewohnt? Dieses doch.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das geht.
Wieso hast du zwei?
Psst, Ruhe. Darum geht es hier nicht. Das war nicht Thema.
Es ist natürlich ein ganz, ganz großes Manko, dass sie nur einen Speicherkartenslot hat anstatt zwei. Es passiert mir ja ständig, dass irgendwelche Speicherkarten abrauchen und ich weiß nicht, 500-600 Bilder in den Wind schießen kann, weil die einfach nicht mehr zu retten sind. Aber mein Gott, irgendwo muss man auch mal Abstriche machen.
Ja, also.
Ironie aus.
Schön, sehr schön.
Also wer uns kennt, der weiß, dass wir da beide, glaube ich, gleich ticken und sagen, wir hatten das Problem noch nicht, sehen auch, glaube ich, das nicht so als wirkliches Manko an, oder?
Nö, also ich meine, ich jag ja nun auch einige Bilder durch die Kamera durch und trotz, dass es in Anführungsstrichen nur Hobby ist, ist da auch eine Menge Holz dabei, sage ich jetzt. Und ich hatte das Problem noch nie. Ja. Ich weiß, ich kenne dieses Problem nicht. Also daher gesehen mag vielleicht doch bei dem einen oder anderen einfach aus persönlichen Sicherheitsgründen die Berufsfotografen sind. Weißt du, wenn du jetzt eine Hochzeit hast und da raucht die wirklich eine ab, dann ist es einfach ein Sicherheitsaspekt. Das kann ich auch verstehen. Das lasse ich auch im Prinzip undokumentiert stehen. Aber für den, sage ich jetzt mal, normalen Hausgebrauch oder beziehungsweise Hobbybereich, von mir ist auch ein bisschen Semi-Bereich, glaube ich einfach, dass da eins reicht.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Ein anderer Punkt, was ich jetzt wirklich schätzen gelernt habe, ist der optische Sucher. Also es ist zwar immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bei den Spiegelreflexkameras guckst du durch, du siehst sofort was. Mhm. Und bei dem ist es immer so, der muss ja erstmal anspringen. Es ist wirklich minimal, dass du durchguckst und dann, dass er halt dann angeht.
Das merkst du doch. Eben nicht, dass du den direkten Durchblick hast, sondern dass dir das projiziert wird.
Ja, der hat ja praktisch unter dem Sucher so einen kleinen Helligkeitssensor.
Ja, kenne ich. Und wenn du dann mit dem Auge rankommst, dann schaltet
er um. Das ist also wirklich so einmal dieses Schwarz, zack, geht da an. Du siehst es, aber es ist jetzt nur nicht, wo du denkst, so, oh, Mist, ich habe jetzt die Szene verpasst, weiß ich nicht, der Vogel ist schon vorbeigeflogen. Weil das alle Ding so spät angesprungen ist. Das ist Quatsch. Also das ist wirklich, nur man hat so wirklich im Hinterkopf so, ups, was war das denn? Ach nee, du kannst ja gucken.
Ja klar, weil sag mal so, dadurch, dass du vorher nun die ganzen Jahre auch im Prinzip mit Spielreflex gearbeitet hattest, fällt das natürlich schon irgendwo auf, ohne dass man da jetzt gleich einen großen Negativpunkt irgendwo da reinhauen muss, ne?
Weil der Pluspunkt, den ich ja jetzt festgestellt habe, der ist also wirklich tausendmal größer, als dass ich sagen würde, dieses kurze Anschalten des optischen Suchers wird mich jetzt so gravierend stören. Hm. Du siehst ja das Bild vorher, wie es aussieht. Das ist ja richtig geil.
So von wegen, wenn ich da jetzt plötzlich irgendwo die Blende verändere und und auf einmal, oh, das wird ja heller, oh, das wird ja dunkler. Oh.
Also an den alten Spiegelreflexen hatte man bei Canon immer unten am Gehäuse, ich muss jetzt mal überlegen, unten, wenn man auf die Kamera drauf guckt, unten links, glaube ich, so einen kleinen Knopf, den konnte man so scheiße erreichen. Aber der hat dann praktisch die Blende geschlossen. Also wenn du durchgeguckt hast, hast du den Blende 8 eingestellt hast, hast du durchgeguckt, hast den Knopf gedrückt und dann hat er die Blende auf Blende 8 eingestellt. Und dann konntest du durch den Sucher sehen, welche Helligkeit das Bild hat. Mhm. So, und aber dieser digitale Sucher, da ist ja egal, ob du den ISO einstellst oder die Blende oder Verschlusszeit oder was auch immer.
Ja, und du siehst es, ne? Du siehst es ja. Und, ja, einmal das und du hast es ja auch im Sucher drin. Ja. Das heißt, da steht ja, was soll ich, wenn ich jetzt das ISO auf 200 oder auf 800 stelle, dann siehst du das, dass du das auf 800 gestellt hast.
Ja gut, das war bei den bei der alten Canon war es auch, dass du Informationen dir hast einblenden können. Mhm. Aber hier hast du natürlich wesentlich mehr Informationen, wo man erstmal gucken muss, so, was brauche ich.
Was brauchst du wirklich, ne? Ich will ja auch noch das Bild sehen.
Genau. Also ich habe festgestellt, wenn du wirklich sagst, komm, zeig mir alles an, was geht hier.
Mach dich nackig.
Dann hast du wirklich, also ich sag mal, dass alle Informationen sind am Bildrand, das ist okay. Aber du hast noch das Histogramm, kannst du dir einblenden. Ja,
ich kenne.
Und nee, mittig ist es nicht. Das ist bei der oben rechts. Aber ich finde es doch ein bisschen störend. Mhm. Also weil es wirklich einen ziemlich großen Teil, klar, es geht nicht anders, des Suchers oder des Bildes, was du siehst, verdeckst. Du kannst so ein bisschen, das ist so ein bisschen gräulich, du kannst also, ich sag mal, durchgucken. Du siehst also, was hinter dem Histogramm liegt, wie das Bild aussieht. Aber ich finde es ein bisschen nervig. Und ich habe jetzt so mir so meine Daten da eingeblendet, die ich brauche und das ist völlig okay. Das ist also echt super.
Wie ist das? Nutzt du auch jetzt natürlich die sogenannten FN-Tasten?
Ja, da muss ich nochmal gucken. Du kannst ja so ein paar Tasten hier dir selbst belegen. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich völlig begeistert war und mir die erstmal belegt habe, dass ich da völlig im Wusel war und gesehen habe, ach, du hast ja die Funktion auf der vorderen Taste und hier hinten nochmal. Da muss ich mal gucken, was ich.
Ja, das ist also so. Schön doppelt belegt, ja?
Es
sind so viele Tasten. Ich weiß ja gar nicht, was ich da alle drauflegen soll.
Genau. Also, du kannst da wirklich viel machen. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht. Ich muss sie mal irgendwie anschalten. Was ich da alles brauche, das muss man auch ein bisschen mit der Zeit gucken, was ja, man klar. da alles machen kann oder was man überhaupt braucht. Aber was völlig genial ist, ich weiß, wieso geht hier aus? Die hat eine Funktion. Die hat, also, was ich auch wichtig fand, ist Klappdisplay.
Mhm. Also nicht nur Klapp, sondern Schwenk.
Schwenk. Also den kannst du zur Seite ausklappen und dann um 180 Grad. 180 Grad? Nee, was ist das?
Ja, klar.
Nee, doch. 270.
Mach du mich auch.
Jetzt also erstmal 180 Grad zur Seite.
Ja, Klugscheißer-Modus hier.
Ja, und dann nochmal 270 Grad.
Sind es nicht 269?
Bist du sicher? Nein, 70 Grad. Das ist hundertprozentig. Egal. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo das ist. Wenn du den praktisch wieder einklappst, das, also das normale Display hast, gibt es eine Funktion, der heißt Touch and Drag Autofocus. Das heißt, du hast deine Kamera, du hast dein Display praktisch offen. Und wenn du jetzt durchguckst, kannst du mit dem Daumen auf dem Display den Fokuspunkt verschieben.
Ach, das ist mal, ja klar, das ist, sagen wir mal so, du bist Brillenträger, für dich ist es gut. Für manche ist es nicht so gut, die sind nämlich mit der Nase auf dem Display, oder?
Nee, du kannst ja das Display einteilen, wo du praktisch, was berührungssensitiv dann in diesem Fall sein soll. Ah. Ob du sagst, die rechte Seite rechts oben, links unten, links oben. Also das kann man sich einstellen und das geht, warte mal, sehr gut, wenn ich jetzt die Brille abnehme. Ich habe meine Nase dran. Also ich weiß nicht, wo du deine Nase sitzen hast.
Also ich sitze hier gerade Nase, mit der Kamera. Das vom, Mannes, okay. Wir
gehen. Geht meine Nase am Display vorbei, auch ohne Brille und mit Brille auch. Okay.
Sag mal so, ich kenne es nicht jetzt spezifisch von der Canon, sondern ich habe das schon mal bei anderen Kameras gesehen. Das wurde dann so bemängelt, dass man im Prinzip, wenn man dann durch den Sucher schaut, dass man diese Funktion nicht richtig nutzen kann, weil man entweder mit der Nase draufkommt. Deswegen hatte ich diese Frage.
Ja,
oder dass ich im Prinzip gar nicht mit meinem Finger zwischen da irgendwie reinkomme, um da zum Beispiel einen Fokuspunkt zu setzen. Aber bei dir hört sich das ja an, dass ich diese Touch-Funktion dann auch noch irgendwie, was weiß ich, ich lege die nach links oder nach rechts auf dem Display.
Ja, also ich habe das so, dass ich die linke Hand am Objektiv habe. Ich habe jetzt mal wenn man mich hier sieht, dann kann auch, mach das mal ohne Brille und hab wirklich das Auge ganz dicht am Sucher und ich komme trotzdem, das wäre hier, was ist das, Jochbein, also Wange, sag ich mal, Wange-Display, berührt nicht das Display, da habe ich immer noch 3 Zentimeter Luft, dass ich da mit dem Daumen gut hin und her schieben kann, also das geht. Und wenn ich meine Brille auf habe, klar, dann bin ich sowieso etwas weiter weg, dann habe ich noch mehr Platz, aber wenn man das wirklich so für sich einstellt, ich konnte also nicht mit der Nase irgendwie den Fokuspunkt verstellen. Also das habe selbst ich nicht hingekriegt und das will schon was heißen.
Also du hast jetzt insgesamt, also wenn man so das jetzt raushört, einen sehr großen positiven Aha-Effekt gehabt.
Ja, muss ich ganz ehrlich, also die Funktion, die Kamera wirklich mehr bietet, ist jetzt nicht mehr Pixel oder bessere Auflösung des Displays oder weiß der Geier was, hat sie auch, aber ob ich nun, ich weiß nicht, was hatte meine alte 24 Megapixel oder der hat 30, macht auch keine besseren Bilder. Das ist für mich auch nicht so kaufentscheidend gewesen, aber die ganzen kleinen Zusatzfunktionen, die diese Kamera bietet, habe ich wirklich gemerkt, dass die beim Fotografieren sehr, sehr hilfreich sind. Also dieses Verschieben des Fokuspunktes mit den Fingern, mit dem Display, was wir eben besprochen haben, das geht so gut. Wie gesagt, letztes Wochenende auf Helgoland die Basstölpel im Flug zu fotografieren und man verschiebt mal eben den Fokuspunkt, während das Vieh da oben am Flattern ist und der Fokuspunkt sitzt irgendwann. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe, muss ich auch feststellen, weniger unscharfe Bilder. Man hat immer, klar, geht nicht anders. Man hat immer welche, aber viel weniger.
Du meinst also, du hast weniger Ausschuss.
Ja. Also es ist mir wirklich aufgefallen.
Da kann man ja wirklich sagen, von einem deutlichen Mehrwert.
Ja. Also was ich so ein bisschen bemängeln muss,
Jetzt kommt die
Nähe. Jetzt kommen wir zum Aber. Das kommt ja immer zum Schluss. Du hast es sehr bemüht, aber. Richtig. Also klar ist, die braucht einfach mehr Strom. Also der Akku hält, ich sag mal, halb so lang. Ist jetzt für mich nicht so das große Problem, weil ich hatte noch Ersatzakkus von der alten Kamera, die passen hier auch rein.
Also die haben also nicht jetzt neue Akkusystem oder so entwickelt, sondern du kannst jetzt auch die von der 6D noch nehmen.
Genau, das ist natürlich ein super Vorteil und ein Akku, den kannst du dir auch mal eben in die Hosentasche schieben.
Richtig.
Das Ding fiecht ja nichts. Ich habe an dem einen Tag, als wir auf dem Oberland waren, Helgoland, und wir die Vögel fotografiert haben, habe ich mit Serienbildauslösung, weiß ich nicht, vielleicht 500-600 Bilder gemacht. Also immer drauf gehalten und da hat der Akku wirklich durchgehalten. Abends war fast alle, aber da hätte ich nicht gedacht, weil ich glaube, Canon gibt an irgendwas von 350, 360 Bildern. Mhm. So, und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Serienbildfunktionen mache und der schiebt immer den Autofokus nach, das kostet einfach Strom.
Klar.
Und dass ich da mit 500-600 Bildern oder was es war, also deutlich über dem, was Canon angibt, hinkomme, das hat mich schon erstaunt, ist für mich völlig okay.
Wo ist jetzt der negative Punkt, den du sagen wolltest?
Dass der Akku einfach nicht so lange hält, wäre jetzt so ein Einwand. Was mich wirklich stört, ist dieser kleine optische Sensor unter dem Sucher. Also ich habe ganz oft, du hast die Kamera in der Hand, du willst irgendwas am Menü einstellen, das mache ich dann immer über das Display.
Richtig.
Und du kommst drüber oder denkst, ey, wieso geht das Display jetzt aus? Und du hast deine Hand irgendwie über dieses optische Element und klar, dann schaltet der aus. Und schade ist, dass man das nicht ausstellen kann. Das geht halt nicht.
Okay, was heißt jetzt ausstellen? Du kannst doch im Prinzip, kannst du nicht im Kameramenü sagen, okay, ich will nur über einen Sucher fotografieren und lass das Display aus?
Nee, oder ich habe es noch nicht gefunden.
Das glaube ich fast, dass das eigentlich möglich sein sollte, weil denke ich mir jetzt mal. Ich, okay, ich komme aus dem Olympus-Lager, aber das ist hier ohne Probleme möglich und das gab es schon vor zig Jahren. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Möglichkeit gibt, aber es ist einfach vielleicht auch eine Umgewöhnung. Das heißt, wenn du dein Menü einstellst, irgendwas, dann musst du halt gefälligst mit deinem Finger von unten nach oben hochgehen und nicht von quer oder von oben nach unten. Ja. Weil dann kommst du automatisch einfach an diesem Sensor vorbei und dann wuff, schwarz und wuff, wieder da und scheiße, was soll der Scheiß?
Ne? Nur im ersten Augenblick hast du die Kamera so in der Hand, hast natürlich deine alle Patsche-Hand da drüber, dass das Display geht aus und du denkst, verdammte Axt, das kann ja, wieso ist das jetzt so dunkel? Du wolltest ja gerade was einstellen. Ja, so, dann drehst du die irgendwie, hast die Hand weggenommen und denkst so, oh, ist wieder an. Dann willst du diesen Punkt berühren, deckst wieder den Sensor ab und dann geht's wieder aus. Und bis ich das dann gerafft habe und habe gedacht, ja klar, du bist da oben an diesem Sensor. Ja, ne? Da war ich dann auch schon ein bisschen Daumen halt, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, das sind so die beiden einzigen Punkte. Der Akku, wo ich sage, kann ich mit leben, ist für mich nicht so dramatisch. Also wenn ich wirklich eine Fototour mache, ganzen Tag hält ein Akku und zur Not, ich hatte sowieso immer einen mit, den kann man sich immer irgendwo in die Jackentasche stecken, wenn man sagt, ich will jetzt nicht großartig was mitnehmen, nicht das große Problem. Und das mit dem optischen Sucher und dem Display, muss ich mal gucken, aber ich meine, es geht nicht, aber selbst wenn es nicht geht, mein Gott, ja, dann weiß ich ja, woran es liegt.
Ja, jammern auf hohem Niveau, ne?
Ja.
Aber wobei man dann einfach auch mal sagen könnte, wenn vielleicht einer unserer Hörer das vielleicht weiß, wo man das vielleicht irgendwie einstellen kann, immer mal her mit der Info. Der Matthias freut sich darüber, wie ein Honigkuchen fährt. Und
ich könnte auch das Handbuch lesen.
Das könntest du, aber wer macht das schon?
Ja.
Hallo.
Ja.
Okay, klar, in solchen Fällen macht man es dann schon, weil etwas nicht funktioniert oder so funktioniert, wie man denkt, dass es funktionieren sollte. Dann in diesen Extremfällen fängt man aber auch nicht
an. Nee, stopp, es ist kein Extrem. Also der Leidensdruck ist noch nicht so groß, dass ich zur Hand greife.
Okay, dann ist das noch alles ja im grünen Bereich. Okay, also du hast. Das wäre ja jetzt schlimm, wenn man jetzt sagen würde, du hättest Leidensdruck.
Nein, so wild ist es. Ja, also wenn das jemand spontan weiß und sagt, komm, der Weber, der ist so blöd, dem schreibe ich jetzt mal eine Mail. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten gucke ich vielleicht nochmal ins Handbuch oder es gibt ja
doch Google. Du googeln oder YouTube, weiß noch. Das sind doch die Informationsquellen dann, die man dann immer gut zu Rate ziehen kann.
Was ich noch sagen muss, fällt mir gerade ein, wo Canon wirklich mal nachgedacht hat. Bei den Spiegellosen, man hat ja nicht mehr den Spiegel, der praktisch den Sensor schützt, wenn man das Objektiv abschraubt. Aber hier ist es so, wenn ich die jetzt abschraube oder ausmache und das Objektiv wechseln will, dann hat man ja so einen kleinen Schutz vor dem Sensor, der praktisch runterfährt und den Sensor schützt.
Also das heißt, du hast weniger die Gefahr von wegen mit irgendwelchen Mini-Staubkörnchen auf dem Sensor rumfliegen und ja, ist doch cool, das ist doch toll.
Ja, also das verstehe ich nicht, warum, so wie ich es mitgekriegt habe, macht es wohl oder hat es bis jetzt nur Canon gemacht. Warum die anderen das nicht machen, weiß ich nicht.
Bei Olympus ist es so, du hast ja diesen 5-Achsen-Bildstabilisator und da gibt es eine Funktion, dann wird, da kannst du den Sensor, wird vibriert.
Ah, okay. Das ist praktisch dann, den Staub dann wieder runterschütteln, ne?
Richtig, genau. Die Funktion hat. Aber so wie du jetzt natürlich, also in dem Sinne, dass du beim Objektivwechsel du grundsätzlich so einen Schutz Filter, sage ich jetzt mal, davor sitzen hast, das kenne ich so eigentlich auch nicht. Ich bin aber auch nicht so jetzt konform mit den anderen Systemen, muss ich dabei sagen.
Ich auch nicht. Es ist nur das, was ich gehört habe, dass Canon wohl als einziger Moment das macht. Und ich habe mich nur gefragt, so ich würde so als, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste eine Kamera bauen, hätte ich doch immer gesagt, der Sensor ist empfindlich, den müssen wir irgendwie schützen. Und wenn er frei liegt und ich das Objektiv wechsle,
Ja, aber du musst immer rechnen, weißt du, dadurch, dass die ja auch die Gehäuse, selbst wenn sie vielleicht nicht so kompakt sind, aber trotzdem kompakter werden, und dann einfach musst du rechnen, du hast da mehr oder weniger einen Computer drin stecken, ist je nachdem für solche Sachen manchmal auch nicht der Platz da.
Ja, es ist wieder ein Bauteil mehr, der muss auch irgendwo hochfahren, sag ich mal.
Ja, richtig, du musst ja die Lauffläche im Prinzip haben, wo das Ding weg ist, und wenn es gebraucht wird, geht's wieder runter, und das ist jetzt nicht gerade unwesentlich wahrscheinlich für manche Kameragrößen oder so.
Das wird's wahrscheinlich sein, ne? Wenn du wirklich diese kleinen Systemkameras hast oder die kleinen Spiegel.
Also wenn ich jetzt an der Olympus, ich glaube nicht, dass du da ansatzweise irgendwo Platz hättest, um sowas anzubringen. Glaube ich jedenfalls nicht.
Ist bestimmt ein Grund. Nee, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, geiles Teil. Gefällt mir also wirklich.
Das ist doch, also sagen wir mal so, das ist ja dann auch irgendwie schön. Das weißt du, wenn man jetzt einen Wechsel macht, ist egal, ob man jetzt einen kompletten Systemwechsel macht, indem man einfach den Hersteller wechselt, oder macht innerhalb des Herstellers ein Upgrade, in Anführungsstriche. Und das lohnt sich auch, nicht nur, weil man meint, oh, die hat 5 oder 10 Megapixel mehr, sondern die Funktionen sind einfach wirklich die mir entgegenkommen, mir mein Fotografieren erleichtern, bitteschön, wenn man die finanzielle Möglichkeit hat, machen. Weil, guck mal, die EOS R ist ja zwischenzeitlich jetzt, wie lange ist sie auf dem Markt? 1,5 Jahre?
Ja, irgendwie sowas ist 2018, ich weiß nicht wann, in welchem Monat rausgekommen, 1,5, 2 Jahre. Also das ist auch nicht mehr das neueste Modell.
Ne? Richtig, aber du musst dir einfach mal so rechnen, das ist es ja nicht nur spiegellos, es ist eine spiegellose Vollformatkamera auch. Ja. Ne? Also das ist durchaus im Prinzip, ich glaube, Canon hat da ein bisschen gepennt die ganzen Jahre, muss man ganz klipp und klar sagen. Sie haben echt gepennt. Während die anderen so, ob das hier Sony war oder Nikon mit ihrer Z-Serie, Canon haben da irgendwie, weiß nicht. Also, und dann kam auf einmal die EOS R.
Ja, obwohl ich glaube auch von vielen Funktionen, wahrscheinlich du mit deiner Panasonic.
Nee, was ich habe eine Olympus.
Olympus, Entschuldigung. Oh. Ich muss den anderen nur nennen, nicht, dass wir jetzt hier.
Achso, wegen der Dauerwerbesendung.
Genau. Dass wir, ich sag mal, die Funktion, die andere schon seit Jahren haben, hat die mit Sicherheit auch nicht. Und wenn man das wirklich vergleicht mit anderen spiegellosen Kameras, ich glaube, die lachen sich kaputt. Hm. Ich weiß nicht, was da noch Firmware-Update möglich ist.
Das ist es ja. Das ist ja bei zum Beispiel bei Olympus ja auch so. Je nachdem, dann hauen die plötzlich eine Firmware raus, was weiß ich. Das war, glaube ich, bei der OMD EM1 MK2. Da haben die 3.0, glaube ich, rausgeschossen. Da waren diverse Funktionen auf einmal. Die waren vorher gar nicht, da hast du noch nicht mal drüber nachgedacht.
Kann natürlich auch sein, dass da noch irgendwas kommt, weiß ich nicht.
Aber das ist ja das auch wiederum das Interessante, dass man im Prinzip, sag ich mal so, in Anführungsstriche Chip-Tuning macht, ne?
Ja, klar. Ne? Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie so mal den Gedanken hat, kann ich da was verbessern? Nicht auf Megapixel gucken, das ist Quatsch, sondern klar, es geht einmal nach dem Finanziellen. Was kann ich, was will ich, was habe ich? Wenn ich einen kompletten Systemwechsel mache, das ist echt schweineteuer.
Ja, in den meisten Fällen schon, ja. Ja. Oder du musst wieder mit Adaptern arbeiten, und dann denke ich mir dann auch wieder, hat der eigentliche oder vorher Hersteller nicht auch ein nettes Töchterlein?
Ja, genau. Und also was mich wirklich letztendlich bewegt hat, ist diese Zusatzfunktion, wo ich gesagt habe, ich wusste gar nicht, dass das so einfach oder dass man das Fotografieren so einfach machen kann. Ne? Was ich vorher nicht kannte, gut, ich habe es nicht vermisst, aber als ich die Kamera wirklich mir ausgeliehen habe, das ist auch nochmal so ein Punkt, wenn man sagen kann, nicht nur mal eben 2 Minuten im Laden damit rumrennen, sondern wirklich nehmen einen Tag, 2 Tage, wenn es irgendwie geht, manche bieten das ja an, oder man kann über diverse Plattformen sich auch Kameras leihen. und dann einfach mal rausgehen, ausprobieren und auch unter Hardcore-Bedingungen das ausprobieren und dann entscheiden, jo, das bringt echt was oder die Investition, das ist doch ein Haufen Geld und ach, so viel bringt's nicht.
Also das ja klar, ich meine, wir reden jetzt ja auch nicht über um 50 Euro, also das muss man ja auch irgendwo dabei sagen und das ist einfach so ab einer gewissen Größenordnung, das machst du nicht eben mal kurz aus der Hosentasche raus und sondern die Entscheidung sollte irgendwie ja gut getroffen werden und dann ist es wirklich von Vorteil, wenn man sich die Kamera einfach mal für einen Tag oder zwei Tage wirklich ausleiht und nicht eben, wie du sagtest, für 5 Minuten im Fotogeschäft nur in der Hand hält. Ja. Damit kann ich mir kein Urteil erlauben, nicht mal ansatzweise.
Nein.
Ne? Und daher gesehen, also ich finde es aber cool, finde ich toll. Wie gesagt, ich hab ja die ersten Bilder, die ich ja jetzt auch gesehen habe, so mit dem Bastölpel und so weiter, also wenn so Vögel im Flug ist ja nochmal eine Hausnummer. Also echt, ja, doch.
Ja, also ich freue mich auch und bereue wirklich nichts. Also ich vom Miss an der Kamera, klar, es ist immer, ne, wenn ich jetzt eine andere in der Hand hätte und sage, oh, die hat noch das oder die hat dieses oder jenes. Ah, manuellen Fokus. Fällt mir gerade ein. Jetzt kommt auch so ein Punkt, da wirst du natürlich müde drüber lächeln. Diese Fokussierhilfe. Also es heißt ja ganz oft, oder du hast ja ganz oft Sachen, und das heißt ja manuell, fokussiere manuell, wo ich denke, ey, ich als Brillenträger, ich habe mir erstmal das Display so eingestellt oder den Sucher so eingestellt, dass es für mich
das scharf ist. Aber.
Ne? Und wenn du jemanden hast, der die in die Hand nimmt, sagt, oh, was bist du denn für ein Blindfisch? Der ist mit manuell fokussieren immer so ein bisschen, war ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das nicht nur für mich scharf ist, sondern auch für alle anderen. Mhm. Egal. Aber du hast ja diese Funktion, wenn du manuell fokussierst, dass du praktisch im Sucher einblenden lassen kannst. Es gibt ja so eine ganz feine rote, blaue, gelbe, kannst du dir einstellen, wie du gerne möchtest. Linie, was alles scharf ist auf dem Bild.
Ja, genau.
Wie geil ist das denn?
Ja, das ist schon abgefahren.
Du hast das Motiv, du kannst manuell fokussieren und siehst im Display denn, der Punkt ist scharf oder dieser Bereich ist scharf und das andere ist, das will ich gar nicht, oh, dann ändere ich das ein bisschen. Das ist total abgefahren.
Ja. Wem sagst du das?
Und dann bist du nicht, Entschuldigung, allen denen, die das nicht kennen. Also da war ich auch total hin und weg. Sonst hast du immer manuell fokussieren. Du guckst nochmal, klappst das Display aus, dann hast du es nochmal ein bisschen größer. Ah, guckst du da, ja, für dich ist es scharf.
Es könnte gut sein.
Ja, wirklich, es könnte gut sein. Und wie oft saß ich zu Hause am Rechner und habe gedacht, naja, es könnte gut sein. Ist es aber nicht. Und da ist es wirklich so, du siehst es ja schon, welcher Bereich scharf ist. So, und das geht so schnell, das manuelle Fokussieren. Da habe ich sonst, weiß ich nicht, 5 Minuten dann rumgepupelt, bis ich da irgendwie gesagt habe, so, da soll der Fokuspunkt hin und mal gucken, ob das so passt und bla 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 und ausgelöst und nachher, es hat in der Regel gepasst, ja. Aber es geht schnell und einfach.
Ja, es hilft einem erheblich. Und gerade natürlich auch im Bereich, wenn du manuell fokussierst und hast ja noch bewegte Sachen, wie weiß ich jetzt, Vögel oder sonstiges vor dir, die, nehmen wir an, die brauchen ja nur an der Felsenwand entlang klettern und hüpfen, ist das da, selbst damit manuell fokussieren, ist kein Thema. Ja. Das ist zack, zack, plopp, ausgelöst, fertig. Nächste, bitte. Und ich will es auch nicht mehr missen. Ich will es echt nicht mehr wissen, weil auch die jetzt in der Zeit, wo ich jetzt angefangen habe mit dieser ganzen Makro-Geschichte, also ich mache ja nur noch manuell fokussieren, also ich pack den Autofokus eigentlich. Ich habe auch gemerkt, würde ich jetzt mal sagen, dass zu 80% meine Bilder schärfer sind, wenn ich sie manuell fokussiere, als wenn ich sie über den Autofokus mache. Vielleicht ist das jetzt aber auch nur ein Gefühlsding, aber ich meine, dass es doch besser ist.
Also bei bestimmten Sachen glaube ich schon. Gerade jetzt mit deinen Makro-Geschichten, weil du wirklich punktgenau sagen kannst, da soll er hin. Du siehst es, ob er sitzt, der Fokus. Beim Autofokus ist es ja immer, ich sag mal, ein Computer, der entscheidet.
Richtig.
So, und du siehst es nachher erst, wenn das Bild fertig ist, ob es gepasst hat. Aber wenn du jetzt zu Hause irgendwo am Schreibtisch deine Makros machst, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber trotzdem will man es ja auch irgendwie dann auf Anhieb auch gleich vernünftig haben. Und es ist einfach.
Richtig. Man kann sich das Leben erleichtern, zwischenzeitlich.
Ja. Ne?
Du, finde ich ja jetzt, wie gesagt, ich finde es toll und dass sich das auch für dich irgendwo so positiv irgendwo rauskristallisiert hat. Also bei mir steht ja vielleicht demnächst noch was an, aber da will ich jetzt näher noch nicht drauf eingehen, aber kleiner, dezenter Spoiler-Alarm, aber mehr ist es auch nicht.
Und dann schnacken wir demnächst darüber, ne?
Auf jeden Fall. Haben wir sonst noch was auf der Uhr?
Wir wollten eigentlich noch ganz kurz über die Resonanz der letzten Folge gesprochen haben.
Richtig, da wollen wir noch mal gesprochen haben.
Das genau. War ja die Folge mit Frank Rückert, mit den Makros.
Mhm.
Wo wir Frank zu Gast hatten, der eine ganze Menge erzählt hat. Und da kam wirklich viel Feedback rein, auch viel positives Feedback über das, was Frank alles so erzählt hat. Und also ich kann nur sagen, danke für die vielen E-Mails und Kommentare, die wir gekriegt haben. Und Frank hat es ja angeboten, wer irgendwie mal ihn löchern möchte, einfach Kontakt mit ihm aufnehmen per E-Mail. Und ich glaube, er rückt nachher auch seine Telefonnummer raus, dass man mit den Stangen kann.
Ja, für ihn ist das besser, weißt du, so direkt zu reden, als hier über irgendwelche Messenger- oder Chat-Funktionen. Also, und ich habe ihm also auch schon mal so geschrieben und es ging dann auch um eine Sache, wie hast du was, wie, wo gemacht hat. Und er ist also derjenige, der auch nicht sich zu schade ist, darauf zu antworten, sage ich jetzt mal. Also er ist wirklich einer, der drauf eingeht.
Ja.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Also war auch eine ganz tolle Folge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, hat auch echt viel Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, positiv wie auch Kritik. Also wenn ihr irgendwie was habt, so ihr labert da oder das war falsch oder was auch immer, gerne raus damit. Wir sind da auch offen und wenn wir irgendwas Falsches erzählt haben, wollen wir das natürlich auch korrigieren. Keine Frage. Ansonsten.
Ja, das wäre es, glaube ich, jetzt für.
War's das, ne?
War's das für heute, ne?
Ja, denke ich auch.
Dann würde ich sagen, wünschen wir euch immer ausreichend Licht. Geht raus, fotografieren, habt Spaß, egal welche Kamera.
Genau.
Und genießt es einfach.
Ja, also bis dann.
Bis dann. Tschüss.